Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich mal ein ganz anderes Thema. Ich nenne es mal so, was ich bei meiner Arbeit für einen US-Geheimdienst über Weiterbildung für den Mittelstand gelernt habe. Ja, wer kann denn da heute mein Gast sein? Sein Name ist Bastian Koch. Er hat tatsächlich dem US-Geheimdienst und der Londoner Polizei mittels E-Learning geholfen und kann daraus viel adaptieren für Ihre Arbeit. Und deswegen seien Sie gespannt auf die kommenden 15 Minuten.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Nach vielen Stationen in aller Welt arbeitet Bastian Koch jetzt bei Sparks, ein Corporate Startup der Haufe Akademie. Also ganz klassischer Ratgeber für den deutschen Mittelstand. Viele sind ja bei der Haufe Akademie und lassen sich dort fortbilden. Und naja, er kann dort sein Wissen, generiert in aller Welt, wie besprochen, weitergeben. Ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch. Hallo Bastian, grüße dich.
Hallo.
Danke für deine Zeit. Bevor wir über Sparks reden und was du sonst noch tust und der Frage, die wir am Anfang natürlich auch genannt haben, erstmal vielleicht zu dir. Wie ist dein Werdegang? Wie kam es dazu, dass wir heute sprechen?
Ich kümmere mich schon immer um die Frage, wie und warum Menschen eigentlich lernen und wie das funktioniert. Das habe ich tatsächlich studiert, auch ausgiebig studiert, sowohl als auf Bachelor als auch auf Master später, mich dann aber gegen eine akademische Laufbahn entschieden, weil ich schon als Student immer gerne digitale Lehre, wenn man so will, gestaltet hat und geschrieben hat. Und das habe ich lange gemacht im In- und im Ausland, hatte ganz tolle und ganz illustre Kunden von großen Mobilfunkunternehmen bis hin zum thailändischen Roten Kreuz oder dem Schweizerischen Lawinenforschungsinstitut oder tatsächlich auch der Polizei in London oder zumindest einem amerikanischen Geheimdienst. Habe das immer sehr gerne gemacht und jetzt bin ich schon seit 9 Jahren bei der Haufe Akademie.
Zum Produkt oder was, wie du jetzt Mittelstand ganz konkret helfen kannst, kommen wir gleich. Ich finde es noch wahnsinnig spannend, mal kurz zu überlegen, deine Tour der schon was anderes.
Da bist du ja in der Welt echt ordentlich rumgekommen mit deinem Thema, mit deiner Mission, sage ich jetzt ja fast mal. Was hast du denn da genau gemacht und wie bist du da vor allen Dingen auch an diese Kunden rangekommen, würde ich mal gerade fragen. Das ist ja sehr illustrer.
Ja, das war ganz unterschiedlich. Also um ganz ehrlich zu sein, unter anderem haben mir die Universitäten da geholfen, bei denen ich studiert habe. Also ich habe unter anderem in Tallahassee in Florida an der Florida State University studiert, einem sehr altehrwürdigen Institut für Erziehungswissenschaften und für Instruktionsdesign. Und die hatten einfach gute Kontakte, unter anderem halt auch zum Department of Homeland Security. An die anderen Kunden, zum Beispiel in England, ich habe auch lange in England gewohnt und habe da für Startups gearbeitet, die auch so in der digitalen Weiterbildung mehr oder weniger unterwegs sind und waren.
Und was hast du denen über digitale Lehre beigebracht? Also wie war die Zusammenarbeit? Worum ging es da?
Ja, also zum Beispiel bei dem Department of Homeland Security, das ist tatsächlich jetzt ein Projekt, was schon den größeren Teil von fast 2 Jahrzehnten zurückliegt, aber das zeigt nur, wie weit die eigentlich da auch schon waren. Das war von Anfang an ein großes Projekt zur Weiterbildung und mein Job war es, für Sicherheit an den, ich glaube, 8 größten amerikanischen Häfen zu sorgen. Und so habe ich das Sicherheitspersonal da geschult und mein Bereich war die Verplombung von Containern. Und zwar musste ich da zeigen oder dem Sicherheitspersonal beibringen. Und wie gesagt, es musste alles digital funktionieren. Die 8 Häfen sind sehr weit auseinander an unterschiedlichen Seiten eines Kontinents streckenweise, wie sie erkennen können, ob mit diesen Plomben, ich sag mal so, Schabernack getrieben wurde. Also ob die aufgebrochen wurden, um irgendwas da zu stehlen oder zu schmuggeln und dann wieder so zusammengebaut wurden, dass man es nicht erkennt. Die Schwierigkeit für mich da war, dass die Zielgruppe hatte einen großen, ich glaube weit über 60, wenn nicht sogar 70% Anteil an Menschen, die vorbestraft waren. Das ist ja erstmal nicht Schlimmes, aber Teil meines Auftrages war es dann, diesen Menschen beizubringen, wie sie erkennen, ob mit dem plumpen Schabernack getrieben wurde, aber musste auch verhindern, dass sie lernen, wie man mit dem plumpen Schabernack treibt, ohne dass es jemand anders merkt.
Was hast du denn in der Zeit gelernt?
Auf der einen Seite ist natürlich immer die fundierte Didaktik. Also wir müssen schon überlegen, wie wir was in gegebene Köpfe reinbekommen. Das ist ehrlich gesagt oft sehr ähnlich. Und auch, also ich würde euch sagen, das erprobt, das erforscht und erprobt, und es funktioniert. Wir wissen, wie es funktioniert, wie sowas funktioniert. Man muss aktivieren, muss verstehen, man muss anwenden können, man muss darüber reflektieren können. Das Zweite ist, was ich da vor allem gelernt habe, ist Storytelling. Relevanz schaffen, eine Augenhöhe schaffen. Warum ist es überhaupt wichtig, sowas zu wissen? Warum ist es überhaupt wichtig, sowas zu können? Warum ist es für mich wichtig? Und so komme ich eigentlich schon zum dritten Punkt, das ist irgendwie dieses Personenzentrierte. Darüber reden wir so oft und so viel. Man stolpert immer mal wieder darüber. Man sagt, hier gibt es adaptive Lernmethoden. Ich stelle mich hin und sage, die sind vielleicht adaptiv, aber nicht personenzentriert. Da geht es gar nicht um den Lerner, sondern geht es vielleicht um das Unternehmen, das lehren will oder muss, aber nicht um die Person dahinter. Und das Dritte insbesondere, dieses Personenzentrierte, das ist mir da schon oft aufgefallen, wo ich gesagt habe, ja, das ist gut so, so one size fits all, das geht für viele Menschen, ist gut skalierbar, aber ignoriert irgendwie die Einzelnen dahinter. Und das sind so die drei Sachen, würde ich sagen, die ich auf jeden Fall in diesen, natürlich nicht nur dort, aber über die Jahre mitgenommen habe und die sich bei mir sehr gefestigt haben.
Du hast jetzt schon schön die allgemeine Ebene sozusagen angerissen. Wenn du den Mittelstand dir heute anguckst, wie er ist, Weiterbildung, auch dieses Wort, man kann davon halten, was man will, ist ja wahnsinnig wichtig. Wahrscheinlich war es noch nie so wichtig wie jetzt. Was läuft da schief, gerade auch bei der digitalen Lehre, für die du ja stehst?
Also ich glaube, und ich nehme mich da gar nicht so doll aus der Schusslinie. Ich glaube, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten haben wir da viele Sachen ausprobiert, aber vielleicht auch viele Sachen nicht perfekt ausgeführt, um sehr diplomatisch zu antworten. Manchmal kann man ja schon sagen, die Erfahrung mach ich nicht nur persönlich, sondern auch einfach im ganzen Feld oder mit Kollegen, dass wenn das neue E-Learning ansteht, hier musst du neues E-Learning machen oder du hast Leute, die neu in ein Team kommen und ongeboardet werden und dann müssen sie erstmal diese drei E-Learnings machen, damit es richtig losgehen kann, dass da keiner Lust drauf hat, dass da jeder frustriert von ist und das führt eigentlich schon dahin, dass E-Learning wie so ein Drohwort ist, oh, da kommt ein neues E-Learning, das muss ich machen. Und das ist für mich ein Indiz dafür, dass wir tatsächlich da was verloren haben. Und das kommt damit, ich glaube, dieser Wille nach Skalierung, dieser Wille nach Management, Lehren zu managen, das hilft dann aber niemals den Lernenden, sondern es hilft mir nur, das zu managen, das heißt zu kontrollieren, ob Leute irgendwas machen. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich ein bisschen was auf der Strecke gelassen, weil tatsächlich, da bin ich der einer Meinung, muss ich berufsbedingt aber auch sein, das ist ungemein wichtig. Wir leben in dieser Zeit, die sich so schnell dreht. Also wir haben die Future Skills, wir haben diese Megatrends wie Digitalisierung, Urbanisierung, Individualisierung, die einfach auf alle und damit auch auf den Mittelstand einpreschen. Und daraus ergeben sich neue Aufgaben und neues, also ehrlich gesagt, ergeben sich erstmal neue Probleme daraus oder neue Lösungen, die es braucht. Und für diese Lösung brauche ich Menschen mit neuen Skills. Und deswegen ist es natürlich ungemein wichtig für die Unternehmen an sich, dafür zu sorgen, die richtigen Skills für die Probleme von heute Morgen in der Organisation zu haben. Aber es ist natürlich auch für die Einzelnen wichtig, die Skills zu haben, die sie brauchen für die Probleme von heute und morgen. Und gerade wenn ich dann so also manchmal finde ich auch den Begriff Future Skills oder Zukunftskompetenzen oder ja, ist schwierig, weil dann verliert man sich in der weiten Zukunft. Manchmal ist die Zukunft aber auch nur 3 Monate oder 6 Monate entfernt. Und da merke ich halt auch immer wieder, dass die Frage zu beantworten, und die kann man auch so schön hoch oder runter kaskadieren, was muss ich denn eigentlich in 12 Monaten können, das ich jetzt noch nicht kann, um weiterhin erfolgreich zu sein? Das ist für mich als Einzelperson schon sehr schwierig, wenn ich mir ein Team angucke und frage ein Teamlead, was müssen deine Leute können in 12 Monaten, was sie jetzt noch nicht können, wird schon komplexer. Wenn ich wirklich das hochspiele auf eine Organisation und frage PersonalentwicklerInnen, was muss denn diese Organisation können in 12 Monaten, das sie jetzt noch nicht können, ist es fast wie der Heilige Gral. Weiß ich nicht so genau. Aber wenn ich dir das beantworten könnte und das in Kombination setzen kann mit tatsächlich einer Unternehmensstrategie, dann ist es natürlich total spannend.
Wenn ich dich jetzt so platt frage, was sind denn so die 2, 3, 4 Erfolgsgeheimnisse, so funktioniert digitale Learning-Geschichten in deinem mittelständischen Unternehmen? Kannst du die, klar immer individuell, ich weiß, aber so ein paar allgemeine Muster aufzählen?
Ich glaube, zwei wirklich wichtige Sachen sind auf der einen Seite tatsächlich der Digitalisierungsgrad des Unternehmens. Der ist ja erstmal unabhängig davon, aber mit dem ermöglichen sich halt einfach Sachen. Wenn der relativ ausgeprägt ist, dann fällt es mir auch leichter, modernere Werkzeuge zu nutzen, vor allem auch Werkzeuge, die näher am Alltag sind, am Alltag meiner MitarbeiterInnen sind. Also ich würde den Digitalisierungsgrad als relativ wichtig einschätzen. Der zweite ist tatsächlich auch, naja, wir nennen das so ein bisschen die Lernagilität oder tatsächlich diese Lernkultur. Also wie bereit sind wir da zu investieren? Wie bereit sind wir in unsere Mitarbeiter zu investieren? Und klar, auch da gibt es immer die Fragen ne, was ist eigentlich der Return on Invest oder wie groß ist eigentlich das Risiko? Jetzt schule ich die ganzen Leute und dann sind die richtig fit und dann suchen die sich Jobs bei der Konkurrenz. Dann gibt es ja diesen alten Spruch, naja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Entweder du schulst sie und sie gehen weg, aber das wäre schon ziemlich schlimm, aber wäre es nicht schlimmer ist, wie du schulst sie nicht und sie bleiben. Also, was ist eigentlich das, was du willst, was du morgen haben willst? Im besten Fall hast du natürlich das geschulte Personal, das bleibt. Und selbst wenn welche gehen, könnte man sagen, hast du da natürlich Multiplikatoren, die rausgehen in die Welt und die sagen, hey, wo kannst du das denn alles her? Das habe ich damals bei Punkt, Punkt, Punkt gelernt. Und eventuell für meinen Employer-Brand dastehen, viel besser, als das jede Kampagne könnte. Aber für mich sind das schon zwei wichtige Sachen. Also es ist die Lernkultur, die natürlich auch keine Einbahnstraße ist, wie bereitwillig sie ist, auch meine Belegschaft da wirklich reinzugehen, weil so ein bisschen öffnet man sich ja auch die Lernkultur. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, tatsächlich der Digitalisierungsgrad. Also die sind schon ziemlich wichtig, die zwei.
Jetzt kann ich mich so an Cyber-Security-Schulungen erinnern, die virtuell durchgeführt worden sind, wo jeder die Videos ausmacht, tausend andere Dinge parallel passieren. Aber sie mussten ja halt stattfinden, so einmal im Jahr, muss das jeder bei sich ergehen lassen. Wie geht's besser? Sagen wir mal so. Und wie misst man am Ende natürlich, gerade bei digitalen Formaten auch, dass es irgendwer mitgemacht hat und wirklich was gebracht hat?
Ich glaube, da geht es wirklich um das Ziel so einer Maßnahme. Das sollte man sich, dem sollte man sich bewusst werden. Also manchmal ist es schon okay und auch richtig, Sachen durchzuführen und zu messen, zu sagen, okay, das hat die Person gemacht. Ne? Da ist so, wie du sagst, so Security-Themen oder so Compliance sind so typische Themen oder auch Fahrsicherheit für Unternehmen, wenn die so einen Fahrzeugpool haben. Da muss man auch oft einmal im Jahr so ein Training machen. Dabei geht es aber ja nicht in erster Linie um das Aufbauen von Fähigkeiten. Im besten Fall geht es ums Aufbauen von Wissen. Ich weiß das. Aber vor allem geht es auch darum, um diesen Haken zu bekommen. Die Leute haben das gemacht, die sollten das wissen und damit sollte das besser funktionieren. Oder damit ist im Prinzip der Auftrag erfüllt. Ich glaube, man kann auch da schon reingehen und auch mit den Sachen, die ich vorher schon erwähnt habe, mit einer guten didaktischen Methode reingehen, um dafür zu sorgen, dass wirklich Wissen aufgebaut wird und nicht nur der Haken erfüllt wird. Man kann wirklich über Storytelling Relevanz schaffen. Warum ist das eigentlich wichtig? Das nervt mich. Warum soll ich das eigentlich machen? Aber auch da kann man gucken, warum ist Compliance vielleicht dann doch ein wichtiges Thema für nicht nur für mich, sondern auch für die Organisation an sich. Und auch wenn ich hier ein bisschen personenzentrierter reingehe, das ist für dich in deiner Rolle besonders wichtig. Guck mal da drauf. Da muss ich mir vielleicht nicht angucken, was die anderen machen. Das, glaube ich, sind Sachen, das sind universelle Regeln, die funktionieren, und sollten auch funktionieren. Aber zumindest für mich, zum Glück, sind es ja nicht die einzigen Themen, mit denen sich Unternehmen beschäftigen. Da gucke ich natürlich, welche Skills, welche Fähigkeiten brauchen wir denn eigentlich oder stehen denn auf der Liste, außerdem auf der Liste und für wen?
Du hast eben so Soft Skills schon erwähnt. Kann man die virtuell überhaupt in Anführungszeichen beibringen? Kann man da Menschen enablen? Oder geht das eigentlich nur vis-à-vis in einem Raum?
Es geht auch immer um das Anwenden. Und das ist oft so ein krasser Knackpunkt in der betrieblichen Weiterbildung, der so ein bisschen ignoriert wird. Wir schicken Leute auf zum Beispiel auf Seminare, oder es können ja auch Webinare sein oder Schulungen oder Coachings, wo sie mit Menschen zu tun haben. Sie gehen rein, lernen was Neues, finden das spannend, und fahren nach Hause, im Zug nach Hause. Beziehungsweise ja, zurück in den Arbeitsalltag, waren 2 Tage unterwegs, super intensiv, das hat sich gut angefühlt und dann haben sie keine Chance, das neu Erlernte anzuwenden. Und das hat schon Ebbinghaus, hieß der Mensch, ich glaube schon 1885 in seiner Ebbinghaus Vergessenskurve festgelegt, dass wenn ich keine Chance habe, die Sachen anzuwenden, ich sie, da kommt so ein bisschen drauf an, was es für Sachen sind, die ich gelernt habe, aber ich meine, so ungefähr in 7 Tagen habe ich das einfach wieder vergessen. Es ist einfach weg. Das passiert total oft, dass wir Leute vorsorglich auf Schulungen schicken, vorsorglich Sachen machen. Ich mache jetzt dieses E-Learning zur Fahrsicherheit, mache aber in den nächsten halben Jahr buche ich kein Auto. Nichts davon. Ich werde mich an nichts davon erinnern können. Die Frage kurz zu beantworten. Ich glaube, es geht sehr gut. Es geht sehr gut, auch die zumindest in vielen Schritten in Abwesenheit von anderen menschlichen Wesen rein digital zu lernen. Aber was gewährleistet sein muss, ist das Ausprobieren, das Anwenden.
Gutes Schlusswort. Bastian Koch, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für Sie, an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.